Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg, Shortleg, Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shortleg, dem neuen Podcast auf Daten.de mit Thomas Shorty Seiler. Mein Name ist Marvin Pfannenbohm. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von Interviews von Daten.de, wo ich seit jetzt mehr als 3 Jahren tätig bin. Ich bin der Moderator dieser Sendung und werde versuchen, so gut es geht, durch den Podcast zu führen. Aber natürlich rede ich nicht mit mir alleine. In unserem Stammtrio mit dabei ist auch mein geschätzter Kollege von Daten.de, Kevin Barth. Hallo Kevin.
Schön, dass ich hier mit dabei sein kann.
Und wie der Name es schon verrät, unser neuer Daten.de-Experte ist auch mit dabei, Thomas Shorty Seiler. Grüß dich, Shorty.
Ja, hallo, ich grüße hier in die Runde. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, bin gespannt, wie das hier so abläuft.
Ja, der ein oder andere mag sich jetzt fragen, wie schon wieder ein Podcast. Es gibt doch schon so viele. Das mag sicherlich richtig sein. Es gibt auch einen guten Podcast, in dem Kevin und ich auch schon des Öfteren zu Gast waren. Aber wir wollen ja den Podcast mal ein bisschen anders aufbauen. Natürlich werden wir auch über die Geschehnisse der PwC, BDO, WDF, DDV, DSRB und so weiter reden. Aber wir wollen vor allem auch die Hintergründe beleuchten, über Formate reden, Spieler genauer vorstellen. Das können auch ruhig unbekannte Spieler sein. Und das werden wir erstmal in diesem Trio hier machen. Aber in der ein oder anderen Ausgabe wird sicherlich auch mal ein Gast dabei sein, der sich auch zu den Themen äußert. Es wird sicherlich auch mal zu der ein oder anderen polarisierenden Aussage kommen. Das wird sicherlich der Fall sein. Wir wollen ehrliche Meinung geben, einfach Tacheles reden und das sagen, so wie wir das denken. Und ja, da wird sicherlich immer vorkommen, dass das nicht immer jedem gefällt. Aber dafür soll der Podcast ja auch sein. Ganz wichtig auch noch für uns ist die Interaktivität, der Austausch mit den Usern. Also wir möchten euch wirklich bei diesem Podcast mit ins Boot holen. Wir haben auch den Hashtag dazu, FragShorty, also Hashtag FragShorty. Falls ihr Fragen habt, gerne an unseren Daten.de-Experten stellen. Wir werden sicherlich pro Sendung mal die ein oder andere Frage mit reinnehmen und den Shorty da mal so ein bisschen auslöchern. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Kritik und Wünsche, die ihr vielleicht als Themen einbringen könnt. Das gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, aber dazu noch etwas mehr später. So, das soll schon von der Einleitung gewesen sein. Dann steigen wir doch direkt mal ein, würde ich sagen, in das aktuelle Geschehen. Es ist ja jetzt viel passiert in den letzten Wochen. Die PDC ist jetzt ja quasi im Herbst des Jahres, wo eigentlich alles an Major-Turnieren stattfindet, was daran Namen hat. Wir rollen das Feld mal ein wenig von hinten auf. Wir fangen an mit dem World Grand Prix und der Champions League of Darts. Die ist jetzt schon etwas her. Trotzdem da direkt mal die Frage an dich, Kevin. Bei World Grand Prix hat Michael van Gerwen ja zum ersten Mal seinen Titel verteidigen können und jetzt auch zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Vorher lief es nicht ganz so gut. Was glaubst du, wie wichtig war das für van Gerwen?
Ja, ich denke, relativ wichtig, weil einfach auf verschiedenen Touren und Turnieren es jetzt nicht so war, dass er alles dominiert hat, so wie wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben. Und er hat entsprechende Ausrufezeichen gesetzt. Es gab Spieler, die waren ein bisschen näher dran, ihn dann auch zu schlagen. Bei der Champions League war das Peter Wright, beim World Grand Prix war es, glaube ich, in der ersten Runde Jamie Hughes. Aber er hat diese Spiele gewonnen und das ist ganz wichtig für Selbstvertrauen. Klar, heute wissen wir, dass er jetzt nicht irgendwie die Szene weiter unfassbar zerlegen wird. European Championship konnte er ja nicht gewinnen, aber allein fürs Selbstverständnis denke ich schon, dass es wichtig war, diese beiden Titel zu gewinnen und auch die Champions League zum ersten Mal, wo er fast irgendwie schon so ein Fluch für ihn draufgelegen hat.
Shorty, aus Spielersicht, der World Grand Prix hat den besonderen Modus Double In, Double Out. Wie verändert dieser Modus das Spiel?
Komplett. Vom Fühlen her, vom Denken her, von der Einstellung her, du musst deine Ansprüche genauso hochhalten auch das Spiel komplett anders führen. Also dass du mit Doppel-In startest, ist die Königsdisziplin eigentlich. Nicht einfach freie Hand und loslegen und deinen Spielplan, den du ein ganzes Jahr lang verfolgst und konsequent übst, quasi musst du dir ein bisschen Zeit für rausarbeiten, um ihn umzustellen auf Doppel-In, Doppel-Out. Das ist ein Spiel, wo du im 90er-Bereich landest und nicht im 110er-Bereich. Und den musst du dann eben halt über die Zeit auch retten können, weil die Phasen, die erwischen irgendwann in dieser langen Disziplin auch jeden Spieler mal, dass er einfach nicht reinkommt. Dass du mal einen Lex hast, wo du mit dem 12. Dart, 13., 14., 15., 16. Dart reinkommst und dann noch das Publikum dabei hast, dass genau diese, genau auf diese Situation wartet. Ne? Und das musst du halt verpacken und eine neue, ganz andere Spielstrategie da für dich aus Baldowern. Also das ist schon eine Außergewöhnlichkeit, dieses Turnier. Was eben auch zeigt, dass die Maschine, die grüne Maschine, wirklich Schwierigkeiten hatte, hier der Michael van Gerben so lange auch auf den Titel gewartet hat, weil er da eben ein völlig anderes Format zu spielen hat.
Ein Spieler, den dieses Format sehr gut zu liegen scheint, ist Dave Schitzel, Kevin. Dieses Jahr wieder ein starkes Turnier gespielt, stand schon mal im Finale. Damals gab Sauer, jetzt wieder im Finale gestanden, leider wieder verloren. Warum kommt Schitzel da so gut klar? Weil eigentlich ist er ja eher für sein Scoring bekannt und eher nicht so für das Doppeln am Ende.
Das ist tatsächlich eine gute Frage. ich glaube, es passt einfach irgendwie für ihn. Es scheint etwas zu sein, was ihm liegt. Er kann da bestimmte Doppel natürlich zum Start auch anspielen, die er gerne mag. Und er scheint da einfach ein Mittel für sich gefunden zu haben. Das ist vielleicht das, was Shorty auch angesprochen hat. Ich denke, er hat einen Plan, was er tun muss. Wenn ich das Doppel nicht treffe, dann mache ich dies. Und die Erfolge geben ihm dann natürlich recht. Und ich glaube, das funktioniert nicht ohne einen gewissen Plan. Also im letzten Jahr habe ich zum Beispiel Adrian Lewis relativ planlos erlebt, wenn dann der erste Dart nicht in das Startdoppel gegangen ist, was er irgendwie gerne gehabt hätte. Dann ist da wild auf irgendwelche Doppel geworfen worden und das ist halt genau das Falsche dann bei diesem Modus. Und ich glaube, das hat Chisnell gut und souverän gelöst.
Nicht so ganz so gut lief es für Max Hopp und Menzo Sulevic. Beide in Runde 1 raus, Max gegen Peter Wright, Menzo gegen Rob Cross. Das sind natürlich ja starke Gegner. Was glaubst du, liegt das Format den beiden nicht? Bei Max war es jetzt schon zum zweiten Mal, vor einem Jahr gegen Dave Chisnell. Oder denkst du, dass einfach die Gegner dieses Mal echt zu stark waren?
Ich denke, die Gegner waren auf jeden Fall ein Faktor, aber beide hätten auch besser spielen können. Und gerade bei Mensur dachte ich eigentlich bislang, auch anhand der Erfolge der vergangenen Jahre, ich glaube, dreimal im Halbfinale gestanden, dass Double-In, Double-Out eigentlich sein Ding ist mit der Doppel-14, die ja lange Zeit seine Trademark gewesen ist, die immer wieder gekommen ist. Und es war eigentlich auch alles vorbereitet. Er hatte in Österreich sein Heimturnier gewonnen. Er hatte auf der Pro-Tour mal wieder einen Titel gewonnen. Er sprach in einem Interview davon sogar, dass er sich zutraut, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Ja, und dann kam beim World Grand Prix, glaube ich, Ein Dämpfer für ihn halt zur Unzeit. Ja? Wenn es für Michael van Gerven zur richtigen Zeit war, dieses Turnier zu gewinnen, dann ist es bei Mensur genau in die andere Richtung gelaufen. Das sehen wir halt aktuell auch in weiteren Turnieren. Aber gerade bei ihm dachte ich eigentlich, Double In, Double Out ist so seins, wobei dann halt auch der Gegner mit Rob Cross einer der größten überhaupt gewesen ist.
Ja, dieses Turnier ist ja schon einfach was Besonderes, weil sich wirklich das Turnier von den anderen im Kalender ein wenig abhebt. Die Champions League of Darts soll das vielleicht auch mit der Gruppenphase tun. Da streiten sich ja die Geister. Was glaubst du, Shorty, wie sehr braucht die PDC diese Champions League of Darts? Ich weiß, es kommt auf BBC. Der Vertrag läuft jetzt aber aus. Hat dieses Turnier Zukunft oder sagst du eher so, naja, ob wir das wirklich brauchen, das sei mal dahingesagt?
Ja, also für mich ist das über. Ne? Also es ist ja auch so, dass wir jetzt mal ehrlich sein müssen und sehen, unseren Sport in den letzten 15 Jahren mit der PDC, er wird jedes Jahr verändert, umgebaut, neu gemacht, die Preisgelder werden erhöht, die Bekanntheit wird erhöht, wir sind selber eigentlich noch auf diesem Findungsprozess, was kann man einem Spieler im Jahr zutrauen, ja, wenn wir jetzt schon weit über 200 Tagen von Reisetagen, von Turnierstress, von der Mal dauert es nur ein Tag, weil du erste Runde durch vielleicht mangelnde Tages Form, ja, vielleicht einfach auch ein schlechtes, was Schlechtes gegessen oder dich mit irgendwem gestritten auf dem Weg zur Halle, bist nicht voll da, vergibst deine Chance und bist nach einem Tag wieder zu Hause, kannst deine ganzen Reisemodis wieder umstellen, bist nur im Stress, lässt dir das abnehmen von dem Management und so weiter und lebst dann nur noch aus dem Koffer gefühlt. Da bist du auch irgendwann mal überspielt. Wir haben jetzt über Menzo gesagt, die letzten 3 Jahre hat er sich immer gut gehalten, in die Halbfinals vorgestoßen, aber das ist auch kräftezehrend, das ist kraftraubend. Bei ihm verändert sich das Leben auch, ne? Ständig hast du Veränderungen in deinem Leben, bei ihm sind Kinder dabei gekommen, dann eben halt, die werden größer, andere Ansprüche, mehr Zeit, wo willst du bei 220 Tagen auf Rolle gefühlt noch irgendwie Zeit hernehmen, um allen gerecht zu sein? Das sind wieder neue mentale Probleme, die auf dich zukommen, so hüben wie drüben, ja, ob du nun die Nummer 1 der Welt bist und diese Selbstverständlichkeit an den Tag legen kannst, wie ein Michael van Gerwen, der hier und da sehr seine Highlights setzt, aber eigentlich immer Dauerfavorit für alles ist das ja und diesen Druck auch irgendwo standhalten muss. Ne? Also ich bin erst an der Bringschuld, finde ich, als einer der einzigen bei dieser WM. Ansonsten ist die so offen wie nie.
Was ist denn mit der Professionalität? Ich weiß nicht, ob ich auch mal eine Frage stellen kann.
Klar. Aber
für mich ist das auch eine Frage, wie professionell machen das die Spieler tatsächlich? Also Stichwort Ernährung, Stichwort Fitness. Ich denke, dass es da schon Stellschrauben gibt, an denen noch gedreht werden könnte, gedreht werden müsste bei einigen.
Bin ich bei dir, bin ich absolut bei dir, weil das ist aber auch ein Lernprozess. Ja, wir sind eigentlich quasi die Randsportart, die jetzt langsam in die Sonne marschiert und das immer professioneller und wir aber auch Profis haben, die quasi jetzt in ihren Bereichen, in ihren Ländern gar keine Ahnung haben, wie so ein Profi da sich darstellt. Und auch da müssen wir abgucken von den erfahrenen Ländern wie England und Holland und sehen, dass auch eben Ernährung, Sport, Gewicht, kann ich 1,5 Stunden bei 57 Grad da auch stehen, kriege ich das hin, meine Trainingsprogramme, der ganze Kram muss auch erstmal erlernt werden. Man kann sich nicht einfach wie Profi auf die Brust schreiben und es geht los. Das sind Dinge, die man auch da immer wieder erst lernt. Und da müssen wir definitiv besser werden. Da gibt es bei einigen noch Stellschrauben, die da noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln könnten, wenn sie es dann eben auch auf die Schiene treiben wollen.
Stichwort Adrian Lewis.
Ja, ganz genau das, weil Adrian Lewis hat einen Freund von mir hier aus Bremen, der ist hier norddeutscher Meister im Bodybuilding geworden, die haben sich kennengelernt über ein gewonnenes Leg gegen Adrian Lewis bei einer Exhibition und der hat ihn direkt sofort gefragt, kannst du nicht ein Jahr lang zu mir nach England kommen, um mich wieder fit zu kriegen? Und da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht, weil du bist, wie heißt es, du bist disziplinlos, sonst würdest du heute nicht so aussehen. Ja, und da war die Wiese gemäht, das hat er ihm schon vor Jahren gesagt. Und da habe ich gedacht, okay, mal sehen, ob Adrian noch die Kurve kriegt, weil da hatten die schon quasi vor Jahren drüber gesprochen, dass auch eine gewisse körperliche Fitness dabei gehört. Ja, und Adrian, müssen wir uns nicht anlügen, war schon immer einer unserer Größten auf dieser Bühne.
Ja, auf jeden Fall sehr spannende Insights, die du da jetzt verraten hast, Shorty. Ja. Auf jeden Fall ein Bereich, der uns auf jeden Fall verfolgen wird. Mentaler Bereich, der steigt ja sowieso. Ich denke, da werden wir auch in Zukunft mal eine Extrasendung rausmachen können. Vielleicht mal den einen oder anderen Metalltrainer auch dazu holen.
Denn ja, gerne, weil da bin ich ja mit einem Kollegen da ja schon dabei. Wir haben ja den Darts-Workshop, Premium-Darts-Workshop Lösche-Seiler. Dann der Lösche, der Andreas Lösche, ist der legitime Nachfolger von unserem einzig bekannten deutschen Mental-Darts-Sporttrainer Richie Wese. Der ja. War da ein Jahr in Ausbildung, also den habe ich schon auf der Agenda. Das wird auf jeden Fall noch ein Podcast mit dem Kerl.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Schauen wir einfach weiter jetzt. Wir haben jetzt die European Championship, die war am diesem Wochenende in Göttingen, also das Major-Turnier auf deutschem Boden, neben dem World Cup of Darts, wenn man das denn als Major sieht, der World Cup. Ja, und da hat Rob Cross gewonnen, sein 3. Major-Sieg nach der WM 2018 und dem World Matchplay in diesem Jahr. Kevin, er scheint aktuell die Nummer 2 der Welt zu stabilisieren, diesen Platz.
Ja, und das, weil er halt die Dinge tut, die er tun muss. Also er hat mich jetzt in diesem Turnier nicht vom Hocker gehauen. Das waren 96er, 97er, 98er Averages. Im Finale, glaube ich, eine 93, eine 94. Aber es hat gereicht. Er tut momentan in den Momenten, in denen er es braucht, tut er das, was er tun muss. Und profitiert davon, dass ihm andere Leute Michael van Gerwen aus dem Weg räumen. Das ist bei der WM hat er es selber gemacht, aber beim World Matchplay ist es Glenn Durrant gewesen. Und jetzt bei der European Championship war es Ross Smith. Und Cross ist der, ja, der legitime Spieler momentan, der das tut, was er letztes Jahr noch nicht getan hat, nämlich zur Stelle sein, wenn die Nummer 1 ausscheidet. Und das macht er gut, auch wenn er noch besser spielen könnte. Und ich auch überzeugt davon bin, der Junge hat ja auch erst 2-3 Jahre bei der PDC auf dem Buckel, dass das alles noch ein bisschen stabiler wird bei ihm.
Im Finale stand Rob Cross Gavin Price gegenüber. Der Spieler, der vielleicht aktuell ja am meisten polarisiert. Short, ich habe auf Twitter ein sehr interessantes Zitat gelesen. Und zwar hieß es da, Gavin Price ist das Beste, was die PDC aktuell zu bieten hat. Was würdest du dazu sagen?
An Entertainment auf jeden Fall. Ja, auch an, er lässt sich nicht verbiegen. Er versucht seine Ansichten auch klar zu äußern und zu sagen, ja, ihr seht das aber auch alle irgendwie mit euren Augen und ich bin halt anders. Ja, ich bin anders groß geworden in der Sportskarriere. Bei mir war es immer irgendwie körperlich, es wurde immer irgendwie ausdrucksstark bejubelt und da hat er hier jetzt bei dem Dartspiel viel mehr Möglichkeiten zu. Was ich bei dieser European Championship bei ihm gesehen habe, war dieser Wahnsinns-Comeback. Nummer gegen Nathan Espinel, dieses 5-0, hinten liegen, dann zurückkommen, dann da nach vorne marschieren und dann gibt's da die Momente, wo er über die Ziellinie kann, 9-5, glaube ich, und 10-6 oder was er da vorne war, und du hast richtig gesehen, wie er auf der Bühne so die Luft rausgelassen hat, nach all diesen Anspannungen, immer wieder komplett den Körper so anzuspannen, dieses Übersäuern der Muskeln, dieses Adrenalin, was da reinschießt, macht dich ja auch irgendwie bewegungsunfähig, ihn aber irgendwie nicht, aber du hast es gesehen bei diesen 9-5 Geschichten, als er diese Dinge verpasst hat, hat er richtig körperlich schwer zu kämpfen mit gehabt, das war so der Übergang vom Mentalsport Darts in die Körperlichkeit und da er so gut austrainiert ist, hat er das wegstecken können. Ein anderer Spieler wäre da vielleicht wieder zusammengebrochen und das wäre eines dieser Miracles geworden, wie das Comeback kommt und er gewinnt dieses Spiel noch 10-9, weil der andere körperlich einfach nicht mehr kann, weil er total overdosed ist. Aber Gavin Price, so austrainiert, wie er eben halt ist, hat das weggesteckt und über die Körperlichkeit in die Ziellinie gerettet, weil wie Kevin auch schon gesagt hat, war nicht wirklich viel los.
Ja, Gavin Price, ein Spieler, der definitiv polarisiert und das geht eigentlich einher aktuell mit dem Thema Zuschauer, was ja auch ja, seit Monaten aktuell wieder heiß diskutiert wird. Es war die Stimmung in diesem Turnier ja geteilt, würde ich sagen. Also Donnerstag und Freitag waren nur ca. 200 bis 300 Zuschauer in der Halle. Samstagabend war ausverkauft, Sonntag nicht ganz, aber auch viel los. Kevin, wie würdest du die Stimmung bewerten bei diesem Turnier? Wie hast du sie erlebt? Du warst zwar nicht vor Ort, aber über dem Stream bekommt man ja doch einiges auch mit.
Ja, also Sonntagabend fand ich es okay. Ja, da war irgendwie die Matches haben die Leute nicht so richtig vom Hocker gerissen, aber du hattest schon den Eindruck, dass da Leute auch da gewesen sind, die gewusst haben, wie das hier funktioniert und wie sie sich zu verhalten haben. Und zwischenzeitlich gab es dann aber natürlich bei den vorherigen Matches von Gavin Price schon auch entsprechende Reaktionen gegen ihn. Aber das Publikum hat auch ein bisschen dazugelernt, ja, soweit ich das weiß, hat dann Price auch viel Anerkennung bekommen, nachdem er das Match gegen Espinel gedreht hat und auch als er sich dann dagegen Van der Voort noch durchgesetzt hat, also es war schon deutlich schlimmer, ja, was wir da vom deutschen Publikum bekommen haben. Ich weiß ja auch, dass die PDC Europe jetzt bei den verschiedenen Turnieren angefangen hat, so Einspieler zu machen am Anfang, wo die Spieler zu einer gewissen Fairness auffordern. Vielleicht zeigt das erste Wirkung, ich weiß es nicht genau. Also ich habe schon Turniere erlebt, wo ich mich deutlich mehr über die Zuschauer, über das Publikum geärgert habe. Natürlich ist aber Price immer noch am Polarisieren. Und ja, vor allem nach dem, was er sich da letztes Jahr beim Grand Slam geleistet hat, ist das ja in gewisser Weise nachvollziehbar. Auf der anderen Seite wäre ich, wenn ich im Publikum säße, nicht derjenige, der da irgendwie buhen würde, weil ich halt einfach guten Sport sehen möchte.
Das immer die ja, Frage. Da bin ich ganz bei dir. Also soweit alles in Ordnung, nur auch auf das Publikum hat auch dazugelernt. Du hast völlig recht. Es gibt nicht mehr nur das Halligalli-Festival-Publikum, sonst hätten wir Donnerstag, Freitag auch ausverkauft gehabt. Ja, wir haben jetzt auch am Samstag, Sonntag fachkundige Leute, die dann zur richtigen Zeit sich bemerkbar machen und nicht anfangen, irgendwie Wasserbälle durch die Gegend zu schmeißen und eine Party zu feiern. Das ist schon besser geworden. Und ich fand auch irgendwie, Gavin Price hat immer wieder geäußert, er mag dieses Bad Guy Star-Image und hat das auch länger durchgehalten als Paul Nicholson. Das auch dann tatsächlich in münzbare Dinge umzuwenden. Und ich habe mir da so eingeredet, dass dieses Publikum ihn quasi abfeiert für die Leistung, die er am Score bringt. Und wenn es auf die Doppel geht, ihn eher ausbuht, damit er die Geilheit findet, die Doppel zu treffen. Ja, so habe ich es mir schön geredet. Und da habe ich gesagt, ich habe auch schon viel Schlimmeres gehört als dieses Publikum. Und so habe ich es mir dann eingerichtet und habe gedacht, naja, cool.
Aber wie schade ist es, wenn wir jetzt über ein fachkundigeres Publikum sprechen, dass wir dann dieses Jahr eine der wichtigsten deutschen Veranstaltungen, nämlich das Finale der Super League, ohne Publikum haben werden, nachdem man in den vergangenen Jahren zumindest dann in Mönchengladbach die Leute reingelassen hat und letztes Jahr sogar im Maritim das Ganze auf Sport 1 übertragen hat. Und jetzt haben wir gar nichts. Die spielen vor 12 Gästen oder so.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage an die PDC Europe, würde ich mal so behaupten. Ich kann mir das auch nicht erklären, wieso man da jetzt sofort wieder abreißen lässt. Ich kann es mir nur, vielleicht aus der kaufmännischen Sicht erklären, dass sie gesagt haben, dieses Interesse war einfach nicht da und das rechnet sich nicht. Minusgeschäft wollen wir nicht, machen wir nicht.
Schon schade, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich auch die Vorbereitung auf die WM sein soll. Der Sieger wird ja dann bei der WM mit dabei sein und gut, Martin Schindler ist es vielleicht gewöhnt, mit Abstrichen auch ein Mike Langdorf oder Robert Marjanovic, aber andere Spieler wie Nico Kurz, gut, der hat es auch schon bei der World Series zweimal gespielt, aber die kennen es halt noch nicht. Da wäre es vielleicht interessant gewesen, so wie reagieren die aus Publikum? Also würdest du sagen, Shorty, dass der Fakt, dass jetzt ohne Zuschauer gespielt wird, dass doch etwas ein wenig die Kräfteverhältnisse auch verändert? Weil mit Zuschauern wäre es vielleicht schon ein Vorteil gewesen für die, sag ich mal, Arrivierteren.
Ja, selbstverständlich. Das macht die ganze Sache wieder behind closed doors, macht die Sache einfach fairer, weil du eben den Faktor Publikum nicht hast. Das ist ganz klar. Aber der Aufbau, da Deutschland für eigene Leute zu interessieren, für nicht nur die Champions League, sondern eben auch für die Nachwuchskräfte, die hier in Deutschland versuchen, in die Champions League zu kommen, um denen den Support zu geben, ist es wichtig, national Ausscheidungsturniere zu begleiten mit Fernsehen. Also verstehe ich das letztes Jahr, dass sie angefangen haben, okay, das war noch ein bisschen wackelig, auch die Jungs mussten sich erstmal darauf einstellen, aber das ist ja der Lernprozess, um auf die große Bühne zu kommen vor so vielen Tausenden. Also finde ich das sehr, sehr, sehr betrüblich, dass sie das dieses Jahr wieder eingestellt haben, die Bestrebungen unserer Jungs darauf bestmöglich vorzubereiten.
Ich meine, brauchen wir da ein Event mit Zauberer und Markus Krebs, wie wir das letztes Jahr gehabt haben?
Das ist halt nein, die Randprogrammgestaltung ist sehr fragwürdig gewesen, da hast du recht, Kevin. Das brauchen wir nicht.
Dafür gibt es dann ja die Promi-Darts-WM wieder im Januar.
Ja, ganz genau.
Markus Krebs dieses Jahr da definitiv, glaube ich, wie ich gelesen habe, das ganze Turnier als Co-Kommentator dabei. Gut, aber es ist ja ProSieben, das ist jetzt auch sicherlich nicht das Turnier, was sportlich den höchsten Wert hat, aber trotzdem ist es ja auch ein Event, was Zuschauer vielleicht von diesem Sport begeistern soll.
Richtig, ganz genau, da bin ich bei dir. Genau das soll das nämlich. Also soll das breite Publikum darauf für sensibilisieren, wie cool das ist, eine Party zu feiern und Hochleistungsdartsport zu sehen. Und das ist einfach eine Kombination, die eben einmalig ist. Ja, überall heißt es quiet please und sei hier ruhig, sei da ruhig und nach einem gewonnenen Punkt abgehen. Und da kannst du das die ganze Zeit feiern und deinen Typen noch wertschätzen, indem du in den richtigen Momenten abgehst. Du hast viel mehr Kontakt zum Star. Also das hat alles seine Vorzüge, die hier in Deutschland immer mehr ausgelebt werden. Und deshalb muss es Mainstream-mäßig sein und deshalb kann ich absolut eine Pro-7-Darts-WM verstehen, aber ich nehme sie eben halt sportlich nicht ernst. Das ist eine schöne Veranstaltung, wie ein Pro-M-Turnier. Das ist ein bisschen Merchandise für Haupt-Act-Darts. Das ist alles für das Endziel Darts wird Breitensport in Deutschland. Und das müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben. E wie Steel Dart ist Darts.
Ja, denke, sehr gut zusammengefasst von dir. Jetzt sind wir ein wenig vom Sportlichen abgekommen. Macht aber gar nichts, weil ja das Thema Publikum wird uns auch die nächsten Monate wahrscheinlich eh noch weiter beschäftigen. Ja. Kurze Anmerkung noch zur nächsten Woche, denn da finden jetzt an diesem Wochenende die World Series of Darts Finals statt. Ein weiteres, semi-wichtiges Major-Turnier in Amsterdam mit Gabriel Clemens, aber diesmal mit deutscher Beteiligung. Der trifft in der ersten Runde auf Jermaine Wattimena. Sollte er gewinnen, ging es gegen Raymond van Barneveld bei seinem letzten heimischen Auftritt. Das soll zur PDC gewesen sein. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die BDO oder WDF, denn da gab es in den letzten Wochen auch was zu berichten. Und zwar fand der World Cup, der WDF World Cup in Cluj in Rumänien statt. Und an diesem Wochenende kam es auch zu den World Masters in der Circus Tavern in Purfleet. Zunächst mal noch zum World Cup. Da hatte sich die deutsche Mannschaft auch beworben für den World Cup 2023. Da ist man dann leider gescheitert. Man hat weniger Stimmen bekommen als Korea. Sicherlich ein kleiner Rückschlag in den neuen Bestrebungen des neuen DDV-Präsidiums. Und auch sportlich war es jetzt nicht so überzeugend, muss man sagen. Von den Teams hat es keiner in die Krone geschafft. Bei den Junioren gab es immerhin ein Halbfinale im Mixed und zwei Viertelfinals in den Einzel- bzw. Doppeln. Trotzdem wird da, Shorty, von teilweise Weltklasse-Leistung gesprochen. Wenn man sich nochmal anschaut, bei den Herren ist man 26. von 52 geworden, hinter Dartnationen wie Mongolei, Ukraine und Litauen. Warum sollte man da eher nicht von Weltklasse-Leistung sprechen?
Wir sind halt gerne mit unseren Superlativen unterwegs in unserer Sportart. Wir schätzen unseren Gegner immer über alle Maßen wert. Wir sind sehr, sehr groß in der Außendarstellung an Großzügigkeiten und Gönnerhaftigkeiten und machen eine mittelmäßige Leistung zu einer Weltklasseleistung, weil wir im Aufbau sind, beim DDV, im Aufbau einer neuen Strategie, die sie verfolgen. Wir nehmen gerne irgendwelche etablierten Sportler und setzen sie ein, die mit dieser Sportart ungefähr 3 Jahre oder 4 Jahre in Berührung sind. Und stellen sie dann an vorderste Front, wo andere Leute seit 20 Jahren bemühen, Sachen einreichen, die immer wieder abgeschmettert werden von Leuten, die in dem Vorstand sitzen, die auch mit dem Dart schon lange nichts mehr zu tun haben, selber irgendwelche Präsidenten von irgendwelchen Verbänden sind, aber selber auf Turnieren nicht auftauchen. Es wird immer irgendwo entschieden, wo ich finde, dass der Dartspieler immer wieder nicht gehört wird. So, und das hier ist so eine Nummer, jetzt geht los mit dem Aufbau. Deutschland geht international. Deshalb müssen wir natürlich auch sagen, Rumänien war schon einen Schritt nach vorne. Aber wir haben auch eine gute Agenda. Nur jetzt fangen wir halt erst an, das alles zu Papier zu bringen. Also ist das eine Superlative, die vielleicht noch nicht ganz darstellbar ist. Aber warum sollten wir sagen, ja, wir haben einen mittelmäßigen Start hingelegt? Vielleicht ist es auf diese Seite einfacher. Ich weiß es nicht genau.
Auf jeden Fall ja die jugendlichen Leistungen mal rausgenommen, denn die waren ja wirklich gut. Also im Jugendbereich kommen ja schon die ein oder anderen Talente nach. Ist natürlich die Frage, wie bekommt man diese dann im Herren- bzw. Damenbereich etabliert? Sicherlich auch ein Thema, was wir zusammen mit Gästen vom DDV mal genauer anschauen sollten. Mhm. Kevin, wie ist denn für dich der Stellen des WDF World Cups? Also viele sagen ja noch, viele Alteingesessene behaupten ja noch, das wäre die einzig wahre Weltmeisterschaft.
Ja, nun, es ist halt, der Stellenwert wäre höher, wenn die Außendarstellung irgendwie besser wäre. Also ich denke, es wäre halt schön, wenn man dieses Turnier tatsächlich auf den Stellenwert wieder heben könnte. Na, es ist schon toll, weil du da einfach über 50 Nationen hast, die da spielen und machen und tun. Aber du musst halt auch schauen, wie du das nach außen verkaufst. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe den World Cup jetzt selber nicht so sehr verfolgt, aber ich glaube, die Finalspiele waren die im Livestream.
Ja, jeden Tag einen Livestream und alle Spiele auf Dart Connect. Das muss man, denke ich, schon erwähnen, das war schon ein Fortschritt.
Das ist richtig, das heißt, dann kann man natürlich auch eigentlich keine Ausreden mehr haben, was die Leistungen betrifft, wenn jedes Spiel auf Dart Connect gewesen ist. Nee, was ich sagen will, man muss halt einfach dann schauen, wenn dieses Turnier tatsächlich auch so eine Tradition und so einen Hintergrund hat, dann muss ich vielleicht irgendwie gucken, dass ich das lieber ins TV bekomme, anstatt irgendwie eine World Trophy oder was da sonst irgendwie versucht wird, noch zu übertragen. Ne? Also das wäre vielleicht etwas, was passieren müsste, weil ansonsten fristet der World Cup schon ein nach außen hin nicht mehr so großes Dasein, möchte ich irgendwie sagen.
Das trifft eigentlich ja auch auf das World Masters zu, ja. Jahrelang von Winmore gesponsert, in diesem Jahr dann zum ersten Mal von L-Style und 180. Das ging ja dann letzten Dienstag los und da haben sich ja die Ereignisse quasi erstmal überschlagen. Das ist dann rausgekommen, dass Fake-Namen in den Draws waren. Dann wurde nochmal neu ausgelost, weil Leute angereist waren aus anderen weiten Ländern, die dann irgendwie das Startgeld, was auch zum ersten Mal dieses Jahr nötig war, nicht bezahlt hatten, aber wegen der langen Anreise dann doch reingelassen worden sind und so weiter. Und die Gesetzten mussten jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren jetzt wieder früh, wie früher es wirklich auch der Fall war, in die Geschehen eingreifen. Das Preisgeld war vorher nicht bekannt. Also da ging es echt wirklich drunter und drüber. Und der Präsident Des Jacklin hatte eigentlich an Kritik über sich herkommen lassen müssen. Shorty, wie siehst du das? Also schafft die BDO sich langsam selbst wirklich ab oder siehst du jetzt mit diesen Verlegungen der Lakeside auch ins Indigo und in die Circus Tavern jetzt beim World Masters doch noch kleine Hoffnungsschimmer?
Ich würde ihn lieben gerne sehen wollen, aber das Problem an der Sache sehe ich einfach in der Professionalität der Außendarstellung, wie Kevin das schon gesagt hat. Wir sehen da mit der PDC eine Firma, die ganz normal strategisch vorgeht und eben diese Tools benutzt, um sich außen darzustellen mit Traditionen, mit langen Listen. Wir haben ein sehr junges Ding mit der PDC, die gerade mal 25, 28 Jahre alt ist, weiß der Teufel. Und dagegen hast du das doppelte Erfahrung, Lebenserfahrung eines Verbandes wie die BDO, die aber langsam, aber sicher alles eben nur über Ehrenamtliche macht, die völlig überfordert sind mit irgendwelchen Strategiegesprächen, mit langfristigen Planungen, mit Geschichten wie bringe ich meinen Turnierkalender unter, weil da Leute eben halt 100 Jahre auf ihrem Posten setzen und sich weigern, sich zu verändern oder zu kooperieren. Und jetzt das mit L-Style ist ein neuer Kooperationspartner eingebrochen, der aber auch mit aller Gewalt auf den Markt drängt, der seine Produkte vertreiben will und natürlich alteingesessene Turniere am liebsten übernimmt, wie er es jetzt ja getan hat. Und dann gab es da ja auch noch irgendwie diese ganzen Querelen, die du eben schon erwähnt hast, also war der Start schon mal wieder nicht geglückt. Und das sind dann schon Sachen, die ich, wo ich sage, warum geht man dann nicht los und sagt, komm, wir investieren in ein professionelles Team und lassen uns einfach mal ein bisschen führen. Wir müssen ja, man muss selber mal ein bisschen vielleicht den Narzissmus aus den Wasserköpfen rauskriegen und sagen, man muss auch mal um Hilfe bitten und sagen, hey, bring uns in die Gewinnzone. Wir haben ja eigentlich ein gutes Konzept, wir haben ja eigentlich gute Leute, wir haben eine tolle Qualität, aber wir kriegen es nicht hin, das zu vermitteln. Das kriegt die PDC 10-mal besser hin. Wo können wir uns verbessern? Und da sehe ich einfach immer mit diesen ehrenamtlichen Leuten, die dann ihr Leben leben und sich freuen, irgendwo ein Präsident zu sein, aber dann eigentlich irgendwie nicht wissen, wie sie damit alles umgehen sollen und das in zahlbare Münze umsetzen sollen. Da musst du eben professionelle Hilfe bei.
Und dann, wenn man sich jetzt mal anguckt, dass irgendwie der Besitzer vom Lakeside Country Club jetzt gesagt hat, ich will nächstes Jahr irgendwie selber ein Turnier ausrichten und da irgendwie ein Gesamtpreisgeld von 200.000 Pfund ausschütten, wo ich dann halt auch sage, wo kommt denn dieses Preisgeld jetzt plötzlich her? Preisgelder waren ja bei der BDO auch immer so ein bisschen ein Problem und das waren sie ja auch jetzt hier beim World Masters. Du wusstest vorher nicht, welche Preisgelder werden ausgeschüttet. Die Jugendlichen mussten meines Wissens nach jetzt auch erstmals Startgeld irgendwie bezahlen und haben aber nichts rausgekriegt und das sind halt alles so Dinge, wo ich dann sage, okay, wieso geht es denn jetzt an anderer Stelle und was ist das überhaupt für ein komisches Turnier, was da nächstes Jahr kommen soll? Ich weiß noch nicht mal, unter welcher Flagge das laufen soll, weil PDC wird es nicht sein, BDO wohl auch nicht. Es ist alles ganz komisch.
Also Bob Potter hat da wohl Bestreben, den Lakeside Country Club jetzt, wo er seine BDO-WM verloren hat, dann doch nochmal auszuschmücken mit einem interessanten Turnier. Ja, es ist vielleicht schon schade, weil der Sieger einer Players Championship bekommt mehr als der Sieger der Winmar World Masters. In dem Falle war es John O'Shea, wird viele vielleicht nicht sagen, der Name, ja, auch als Qualifikant ins Turnier gegangen. Bei den Damen war es am Ende Lisa Ashton, die den Titel ja quasi schon erwartungsgemäß geholt hat. Schaut ihr noch vielleicht zum Abschluss des World Masters. Weiß beim Circus Tavern, wurde im Circus Tavern ausgetragen, also man hat versucht, ja, ein bisschen Tradition reinzuholen. Andererseits gibt man auch die Lakeside, die Traditionsstätte, schlechthin ab. Also scheint man sich da auch wirklich nicht wirklich zu finden, weil andererseits will man sich lösen, aber dann holt man dann wieder das Circus Tavern ins Boot. Also irgendwie fehlt ja so der Plan, kann das sein?
Ja, komplett, weil was hat diese Circus Tavern dann eigentlich mit der BDO zu tun? Die ging doch nur groß, als die PDC da einstieg, ja, und ich durfte ja nochmal da spielen in dieser kleinen verräucherten Höhle. Das ist ja nichts weiter als eine Tankstelle. Ja, das ist ein Rasthof, eine Mehrzweckhalle, ja, ich hatte gefühlt da so 3 Meter Deckenhöhe bei 2000 Mann Inhalt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Sauna ist, ja, eine Geräuschkulisse, die spottet jeder Beschreibung. Und wenn du da so ein Traditionsding ins Abschöpfen willst, ja, was willst du dir denn da auf die Fahne schreiben? Ja, also ganz ehrlich, das war alles Murks. Das war ein Schnellschuss und das war unüberlegt. Und wie gesagt, da fehlt mir komplett die Professionalität. Und das ist ja nun schon so eine lang gehegte Fehde zwischen eben diesen beiden Verbänden. Und dass sich dieser Traditionsverband dann weiterhin so auf die Seite legt und sich so vorführen lässt, ist für mich unbegreiflich.
Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für unsere erste Ausgabe unseres neuen Podcasts Shortleg. Ich möchte nochmal daran erinnern, den Hashtag FragShorty, den wollen wir, wie gesagt, ins Leben rufen. Und darüber könnt ihr Fragen erstmal an Shorty stellen, aber natürlich auch an die Sendung generell. Das würde uns natürlich sehr freuen für ein paar Ideen auch natürlich, aber auch Verbesserungsvorschläge. Also ihr könnt uns erreichen auf daten.de, auf Facebook, auf Twitter oder Shorty direkt auf Twitter. Shorty ist ja auch auf Twitter dabei. Thomas Seiler, gerne Fragen stellen. Und ja, vor allem auch bei uns im Forum, da haben wir dann für euch einen neuen Forum-Thread angelegt, der Shortleg heißt, und da dann gerne auch teilen, kommentieren, Kritik äußern, den Podcast verbreiten. Wir werden versuchen, diesen Podcast jetzt regelmäßig aufzunehmen und bedanke mich erstmal für diese erste Ausgabe bei meinen beiden Gästen, Kevin und Shorty. Danke euch.
Sehr gerne.
Gerne, gerne.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Shortleg, der daten.de Podcast. Macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.